2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag, der 16. Januar 2020, circa eine Stunde vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Pokalheimspiel am Dienstag gegen Borussia Dortmund. Ja, englische Woche, zwei Heimspiele davon, eins gegen Borussia Dortmund, wie gesagt, im Achtelfinale des DFB-Pokals und dazu noch ein Auswärtsspiel am Freitag bei einer anderen Hamburger Mannschaft. Ja, was für Tage könnte man fast sagen, im Leben eines Fans. Leider können wir das gerade nicht wieder im Stadion zusammen genießen und dazu würde ich gleich nochmal anfügen, auch bei mir ist es gerade ein bisschen problematisch. Ich habe mich gestern nach dem Aue-Spiel noch schnell boostern lassen. Ich bin nicht ganz so fit wie sonst, ein bisschen angeditscht, aber ich glaube, wir kriegen das hier heute gut über die Bühne. Somit möchte ich ja zu meinem Gast kommen. Ich habe mir heute Abend Nicole eingeladen, mit der ich mich über ihren Verein Borussia Dortmund unterhalten werde. Moin Nicole.
Ja, hallo. Ich freue mich.
Sehr schön. Nicole, normalerweise ist es bei uns so, würde ich an der Stelle immer die obligatorischen drei Fragen stellen, die wir immer stellen bei neuen GesprächspartnerInnen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum der BVB? Ja, da du aber in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, sehr viel auch zum gesellschaftlichen Diskurs rund um den Fußball beigetragen hast, würde ich dich bitten, einmal ja, zu erzählen, wie du dich mit dem Thema Fußball auseinandersetzt und was das für dich bedeutet. Also die Frage, wer bist du und was machst du so in deinem Leben, einmal sozusagen gebündelt darstellen.
Ja, okay. Ja, genau. Nicole Selmer. Ich arbeite als Journalistin. Ich schreibe über Fußball vorwiegend für das österreichische Fußballmagazin Ballesterer. Ihr hört es, ich bin gar keine Österreicherin, geht aber trotzdem. Ja, und ich bin in dieses Beschäftigung mit Fußballjournalistin irgendwie so reingestolpert, würde ich sagen. Also inzwischen vor doch recht langer Zeit. Ich habe 2004 ein Buch über weibliche Fußballfans geschrieben. Eigentlich mehr, weil ich Bock hatte, ein Buch zu schreiben, weil ich selbst ein weiblicher Fußballfan bin und irgendwie es mich interessiert hat. Mhm. Und genau, und darüber bin ich dann tatsächlich so in dieses auch Schreiben über Fußball und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Es war halt so 2 Jahre vor der WM in Deutschland, strategisch guter Zeitpunkt, ohne dass es meine Strategie war, so. Und dann ist irgendwie so eins zum anderen gekommen und jetzt sitze ich hier, genau.
Okay, du hast auch ein Buch geschrieben, ne? Watching the Boys Play. Das ist das Buch, was du meintest auch, ne? Genau. Ansonsten könnte man dich auch noch von dem Podcast-Kollektiv Fruff kennen. Frauen reden über Fußball, da hast du auch zu vielen Folgen beigetragen. Und bist sonst noch engagiert auch im Netzwerk F in Frauen im Fußball, richtig?
Genau, und bei BAF, also ich bin irgendwie eben über dieses Buchschreiben, also das dann natürlich, weil mich Fußball interessiert hat, weil mich Fußball jetzt nicht in erster Linie als wie geht das Spiel denn aus und was ist denn mit diesem Mittelstürmer-Perspektive, sondern eben das so gesellschaftspolitische, in das Fanpolitische, in ganz vielen Perspektiven und das mache ich eben auch heute weiter, also darüber schreibe ich auch viel und genau, das interessiert mich natürlich auch.
Ja, ich glaube, wenn man sich mal eine Ausgabe von Ballesterer nimmt, dann weiß man schon, welche Themen deine sind wahrscheinlich, weil das auch so ein guter Querschnitt dort, glaube ich, abgebildet ist.
Ja, genau. Manchmal darf ich auch über andere Sachen schreiben. Also und dann schreibe ich auch sowas wie, darf ich das hier? Ich habe zum Beispiel einen Uwe Seeler, herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag, kommt dann auch manchmal.
Ja, klar, okay.
Genau, ja.
Ja, verstehe. Gut, ja, schön, dass du das mal so ein bisschen eingeordnet hast. Dann möchte ich aber doch noch die letzte Frage stellen in der Vorstellungsrunde. Warum der BVB und nicht Schalke 04?
Ja, ich dachte, du fragst jetzt, warum nicht St. Pauli? Weil das ist tatsächlich eigentlich die naheliegende Frage.
Weil du, muss man dazu sagen, in Hamburg auch lebst.
Ne? Weil ich in Hamburg lebe. Ich komme aus Flensburg. Ich bin halt zum Studium nach Hamburg gezogen. Und ich bin so mit Fernsehfußball groß geworden und mit tatsächlich auch noch Bundesliga im Radio hören. Und St. Pauli, BVB war dann so Anfang der 90er, so dieses Europapokal und irgendwie auch dann ja so wieder erfolgreich gewesen. Und St. Pauli war natürlich total präsent eigentlich auch, aber hat mir echt zu schlecht Fußball gespielt, muss man so hart irgendwie formulieren. Und dieses Polit-Ding fand ich gut, fand ich interessant, aber war ich so dachte, ey, deswegen muss ich jetzt aber nicht zum Fußball gehen. So.
Okay.
Genau,
deswegen dann, der BVB. Dann geht es ja aber, ja, glaube ich, ganz, ganz anders als vielen, die quasi ihre Fußballsozialisierung bei St. Pauli erlebt haben. Ich glaube, da ist Sport, war da vordergründig wahrscheinlich nicht dabei. Das ist dann natürlich eine Sache, die man mitnimmt bei vielen. Bei mir selbst ist das sozusagen, würde ich sagen, fast 50-50. Also ich war erst am Fußball interessiert und ich war Ende der 80er zum ersten Mal bei St. Pauli und St. Pauli hat mich politisiert, das kann ich schon sagen.
Ja, na genau, ich glaube auch. Es ist so, wie du sagst, das ist so anders dann irgendwie.
Ja. Okay. Ja, aber nochmal ganz kurz, warum der BVB? Das waren durch die Europapokal.
Ja, tatsächlich. In den 90ern, ne? Ja, genau. Ich würde, also jetzt sage ich, wir sind ja hier unter uns, kann ich ja so, also ich würde sagen, wenn der BVB nicht, also eigentlich glaube ich tatsächlich dieses, also nicht Champions League, sondern der Europacup. Wann war denn das Finale 92, 93, was sie verloren haben und da war das natürlich, waren sie halt auch so präsent, was dann eben natürlich auch im Fernsehen und eben bis ins Finale und das fand ich super und dann war ich auch halt bei Spielen, also da war der auch dann, da gab es ja auch noch Bundesliga-Fußball in Hamburg zu sehen, also wenn der BVB hier gespielt hat und so und ja, und dann sind sie Meister geworden, haben sie die Champions League gewonnen. Da war ich natürlich, das war halt alles super. Dann war das alles nicht mehr super, aber das war dann ja alles schon dann 10 Jahre später und da kann man dann ja irgendwann nicht mehr, kommt man dann ja auch nicht mehr weg.
So. Weißt du noch dein erstes Spiel, was du live gesehen hast von Dortmund?
Oh, du, das ist ganz furchtbar bei solchen Fragen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
Macht nichts, okay.
Ich weiß, dass es ein Spiel gegen den HSV war. Und ich weiß aber nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr, welches.
Okay. Lustigerweise kann ich sagen, dass mein allererstes Spiel im Stadion 1 gegen Dortmund war, im Herbst 89. Und das weiß ich noch. Und das war ein 2-1-Sieg für St. Pauli. Das war so diese glorreiche Zeit von RTL-Anpfiff und so, wo die auch unter der Woche noch so mit Uli Potowski und zum ersten Mal Privatfernsehen und vor den Spielen mit bisschen Entertainment und viel mehr, als man das sonst so kannte sozusagen. Und aus der Zeit resultiert das Ganze. Genau. Und ich habe gesehen, du bist ja auch, ja klar, auf Twitter aktiv und ich musste ein bisschen schmunzeln am Wochenende. Du hast geschrieben, dass du ein Interview mit Erling Haaland gesehen hast. Davon, also ich gehe mal aus, dass du Norwegisch sprichst und auch verstehst wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe, genau, ich sagte ja schon, so Journalismus habe ich nie gelernt. Was ich hingegen gelernt habe, also ich habe Germanistik und Skandinavistik studiert in einem anderen Leben. Und ich habe Schwedisch, also ich habe auch in Schweden studiert eine Zeit lang und so Schwedisch und Norwegisch, also Norwegisch habe ich auch so ein bisschen gemacht. Und das versteht man dann eigentlich schon so ganz okay. Also ein bisschen unterschiedlich. Also Holland spricht so einen echt krassen, so einen westnorwegischen Dialekt. Den verstehe ich ganz, ganz schwer. Aber das Interview war also mit Jan-Orge Fjordorf, den kennen ja vielleicht auch einige.
Von Frankfurt früher, ne?
Genau. Der spricht ein ordentliches Norwegisch, was ich gut verstehen kann. Ja, genau.
Ja. Du hast auch gerade, glaube ich, wahrscheinlich zum ersten Mal, hörenderweise, Haaland richtig ausgesprochen, vermute ich mal, weil du weißt, wie es geht. Kannst du das nochmal wiederholen?
Erling Haaland.
Haaland, ganz einfach
ja,
eigentlich, mit
genau,
OH
ganz
sozusagen.
Einfach. Ja, das genau, das wird wie O ausgesprochen und der Vorname halt auch nicht Erling, sondern Erling.
Erling.
Ah, ja. Erling. Es okay. ist, genau, ich glaube, das ist skandinavische, also Deutsche, die skandinavische Sprachen aussprechen, ich glaube, orientieren sich ganz viel, meine Theorie, am dänischen Koch aus der Muppet Show.
Ja,
weil
okay.
der immer so, und das ist aber dieses, das alles so, irgendwie ist das Blödsinn. Das ist bei Schwedisch und Norwegisch überhaupt nicht so und bei Dänisch auch nicht so, wie der Koch gesprochen hat.
Okay. Dann erstmal vielen Dank für deine Vorstellung, Nicole. Ich würde einmal Ding-Dong zur Werbung kommen. Ja, ich trinke heute kein Bier, weil sich mein Körper ja gerade lieber mit der Bildung von Antikörpern beschäftigen soll und nicht mit Alkohol. Aber trotzdem möchte ich euch auf eine Hamburger Tradition hinweisen, die es bis in die 1970er Jahre gab und nun schon seit 2013 wieder. Und zwar ist die Rede vom Hamburger Senatsbock. Bock als Bierstil, ja, hat etwas mehr Alkohol, 6-7% in der Regel, und ist ein bisschen mehr, als ihr das sonst vielleicht so kennt, aber soll halt auch an kalten Wintertagen den Körper wärmen. Und unser Sponsor, die Kelvita Kreativbrauerei, ist seit 2013 dafür mitverantwortlich, dass es diese Tradition des Senatbocks und auch des Senatbocks-Anstegs wieder gibt. Normalerweise, ja, als große Veranstaltung geplant, gibt es diesen Winter am Freitag, den 28. Januar, die Veranstaltung per Livestream. Die 6 verschiedenen Senatsböcke, ja, von kleinen Hamburger Brauereien, unter anderem natürlich klarerweise auch von Kelvita, gibt es ja seit 3 Tagen unter craftbeer-shop.com, craftbeer englisch geschrieben. Und dazu erhaltet ihr auch, wenn ihr euch das bestellt, einmal das Ticket für die Online-Veranstaltung. Und wenn ihr mehr zur Geschichte des Senatsbocks wissen und lesen wollt, schaut ihr bitte einmal auf senatsbock.de vorbei. Bitte denkt dran, Alkohol stets verantwortungsvoll zu genießen. Werbeende, Ding Dong. So, Nicole, wir kommen einmal zum sportlichen Teil. Hab ich ja auch schon wieder selten gehabt, dass ich mal mit jemandem aus der ersten Liga sprechen kann. Ihr habt in der letzten Saison den DFB-Pokal ja mit einem 4-1 gegen Leipzig gewonnen, unter Trainer Edin Terzic. Somit seid ihr auch schon seit 8 Spielen im DFB-Pokal umgeschlagen. Und ja, Terzic wurde letzte Saison, im Laufe der Saison, ich sag mal, installiert, nachdem das ja mit Loïc Favre, das ist natürlich völliger Blödsinn,
ja,
mit
genau.
Lucien Favre.
Aber es ist wirklich sehr ähnlich.
Ja, auch. Schon sehr ähnlich, ne? Nachdem es mit Lucien Favre, naja, sportlich schon ganz okay lief, so wie ich es gesehen habe, aber menschlich ein bisschen problematisch war, wie es eigentlich immer bei allen, fast allen bei seinen Vereinen war, außer bei Hertha, glaube ich, die kam irgendwie mit seiner Art zurecht, mal eine ganze Zeit lang. Also wie gesagt, ihr habt dann einen neuen Trainer, der ja aus der eigenen Jugend oder aus der Jugendarbeit kam, den Pokal gewonnen und habt dann aber von Gladbach Marco Rose geholt. Da wäre erstmal die Frage, wie hast du den Trainerwechsel letzte Saison gesehen und wie nochmal den erneuten zur neuen Saison?
Ja, also genau, das war ja dann, also die Entlassung von Favre, das war ja dann nach so einer sehr hohen Niederlage gegen Stuttgart.
Ein 5-1 war das, ein 1-5 in Stuttgart, ne?
Genau. Genau, richtig erinnere. Und das war so ein bisschen auch mit Ansage, würde ich sagen. Also das war ja auch schon vorher immer. Und genau, ich meine, ich fand das irgendwie schade. Und gleichzeitig irgendwas dann auch so klar, okay, es funktioniert offensichtlich nicht mehr und also es funktioniert auch sportlich irgendwie nicht oder es ist dann nicht nur, dass man das Favre einfach nicht dieses, sozusagen diese Dauertrauer, das Hinterhertrauern von Jürgen Klopps irgendwie nicht bedienen kann, sondern dass das eben auch das Gesamtpaket nicht mehr stimmt. Fand ich irgendwie, dann war es klar und dann erstmal zu sagen, okay, dann holt man jetzt irgendwie, macht man so eine Inhouse-Lösung, wie man das sagt, fand ich jetzt, war jetzt auch okay. Und ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen so eine Mischung war. Also Edin Terzic hat die Mannschaft, also hat das schon sehr stabilisiert erstmal und auch so ein bisschen, also auch neuen so Schwung reingebracht. Also dieses, also so ein, also Sicherheit, aber eben auch jetzt dann auch den Bällen dann doch auch mal hinterherlaufen und wenn man ihn verliert, vielleicht auch nicht irgendwie sich missmutig abdrehen, sondern irgendwie versuchen, ihn zurückzugewinnen.
Also ich glaube auch mal, also mein Gefühl war auch so, dass der so ein bisschen auch, also dieses Dortmund ja völlig lebt, dieses BVB, dass der das auch ein bisschen, glaube ich, zu den Spielern getragen hat, weil man muss sich ja nichts vormachen, das sind ja jetzt keine Spieler, die aus eurer eigenen Jugend mehr oder weniger kommen, sondern das sind ja viele dazugekauft.
Aus eurer, genau.
Aus ja. Unserer, ja, mit Mokoko, genau. Aber ich denke schon, also das habe ich, das war auch so mein Gefühl, wie der auch an der Seitenlinie so agiert hat. Das war so, naja, das war schon so, man nimmt ihm dieses BVB-Ding voll ab irgendwie so.
Ne? Also, genau, also. Ja, ich glaube, das war dann wirklich so eine gute Kombi. Also dass dann auch dieses, so den maximalen Gegensatz einfach auch verkörpert hat. Und es ist dann ja in der Saison aber auch schon klar gewesen, er macht das jetzt bis zum Saisonende und dann kommt Marco Rose von Gladbach. Also das ist ja dann sehr unglücklich, glaube ich, für Gladbach irgendwie dann ja während der Saison schon
ja, kann man so
klar
sagen.
Gewesen. Ja, ich glaube, Gladbach hat dann irgendwie im Grunde seitdem irgendwie, also das hat die tatsächlich ja offenbar so ein bisschen gebrochen, muss man irgendwie im Nachhinein sagen.
Das war auch so ganz unglücklich, ich glaube sogar 2 Tage oder so vor dem Spiel zwischen Dortmund und Gladbach. Und das ist natürlich immer ganz, ganz blöd und das kann man natürlich irgendwie gezielt einsetzen, wenn man das will. Das würde ich aber eher so ein Uli Hoeneß unterstellen. Aber irgendwie muss das ja da irgendwie rausgekommen sein. Und
ja,
dann
das
haben die
hat
ja nur noch verloren. Ja,
also,
sogar Gladbach war das
genau,
sogar. Ganz
das,
komisch.
Keine Ahnung, was das jetzt da genau die Geschichte war. Also mein Eindruck war so ein bisschen, vielleicht hat es dann bei Terzic auch dann sozusagen das, was er anders macht, verfangen und aber auch diese Klarheit, das ist bei ihm begrenzt und vielleicht auch ein bisschen Druck weggenommen, kann ich mir schon auch vorstellen. Und ich finde, dann hat es ja wahnsinnig super funktioniert. Also da ging es ja auch nochmal drum für Dortmund, die über die Qualifikation für die Champions League noch zu erreichen. Die war zum Zeitpunkt der Trainerentlassung, weiß ich jetzt nicht exakt, aber die war eher so, dass man dachte, na, das ist durch. So, das wird halt Europa League auch okay.
Ja, die war auf jeden Fall stark gefährdet, genau.
Genau, das war, und da war das, war dann wirklich nochmal so eine richtig gutes letztes Saisonviertel so, plus natürlich mit dem dann noch einen Titelgewinn, auch noch halt gegen RB Leipzig, auch noch sehr souverän.
4-1,
das war ziemlich großartig.
Genau, leider also, ohne ZuschauerInnen im Stadion, was natürlich wirklich bei so einem, das ist wirklich schade, wenn man mal wieder einen Titel gewinnt irgendwie und dann ist da halt einfach niemand. Ne? Vor allem, wenn man weiß, ich kenne es noch aus den 80ern und 90ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er, wie zahlreich Dortmund-Fans nach Berlin gereist sind halt auch.
Ja, total. Also das war, würde ich sagen, also selbst eben, wenn man mitkriegt, ich finde, das war schon so ohne Fans irgendwie schon ziemlich toll und auch wegen Terzic oder weil du spürst ja dann auch, wie viel das jetzt auch für die Mannschaft macht, irgendwie jetzt halt mal was zu gewinnen, ne? Es gewinnen halt nicht besonders viele überhaupt irgendwie Titel, das vergisst man dann ja immer so gerne.
Ja, das ist in der Liga mit Bayern wirklich mittlerweile die Ausnahme, das stimmt allerdings.
Und das war schon ziemlich cool.
Ja.
Und ja, dann der Wechsel zu Rose. Also ich finde es, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so dieses Hinterhertrauern, also Jürgen Klopp Hinterhertrauern, ich glaube, das ist auch noch immer nicht abgeschlossen, dieser...
Obwohl das schon 7 Jahre her ist wieder, oder wie lange?
Ja, aber so ist das mit prägenden Beziehungen.
Ja.
Das dauert irgendwie.
Ja, okay. Aber hier nochmal kurz, um zurückzukommen, nochmal, um das abzuschließen, Terzic. Also ich sehe da ja durchaus Parallelen zu unserem Timo Schulz, nur dass ihr als Verein da nicht dieses Risiko wahrscheinlich eingehen wolltet, ne? Also ihr hättet ja Terzic auch, ich weiß nicht wann, also das war, naja gut, wahrscheinlich war das schon so frühzeitig bekannt, dass Rose kommt, dass die Wahl gar nicht mehr da stand wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, das Risiko trifft es schon, was du gesagt hast. Da zu sagen, wir sind also eben auch wir sind Borussia Dortmund, wir wollen, also wir haben halt auch Ziele und wir können uns so, wir wollen uns so ein, naja, wir probieren es jetzt mal mit dem und geben dem die Chance. Das, also ich glaube, diese Bereitschaft hat es dann auch nicht gegeben. So, und ich meine, man hätte natürlich jetzt, also weiß ich nicht, wenn sie mit Rose nicht irgendwie klar gewesen wären und dann gewinnst du den Pokal, qualifizierst dich noch für die Champions League und fragst dann nach, machen wir jetzt mit dem weiter oder nicht, wäre die Entscheidung halt eine andere, aber so.
Ja, war das
also
schon getroffen,
ne? Dann zu sagen, du Marco, wir haben jetzt nochmal überlegt, bleib doch einfach in Gladbach.
Ja, da hätte er bestimmt richtig Spaß gehabt.
Ja, genau. Das macht man natürlich auch. Also finde ich auch klar, du hast ja auch Verträge und irgendwie bist ja auch im Wort. So.
Man muss natürlich sagen, damals als Klopp gekommen war, er war jetzt nicht so ein No-Name wie Terzic, aber er kam auch immerhin aus der zweiten Liga von Mainz damals und das war ja auch ein großes Risiko. Ich glaube, aber es lag daran wahrscheinlich auch, weil da seid ihr wirtschaftlich auch relativ schlecht aus.
Ja, da waren wir ja auch ein No-Name. Also,
ja. Genau.
Das war irgendwie, ich meine, da waren wir auch gerade im Pokalfinale gewesen mit Thomas Doll, die Älteren unter euch werden sich an Thomas Doll erinnern.
Genau.
Und das war so ein
ehemaliger Spieler vom BFC Dynamo.
Ja, genau, unter anderem. Und das war so ein Pokalfinale, wo ich gedacht habe, oh, hoffentlich, ich meine, hoffentlich gewinnen wir das und hoffentlich gewinnen wir das nicht, weil wenn wir das gewinnen,
dann bleibt er
vielleicht so.
Ja, okay.
Das war irgendwie eigentlich lustige Parallele irgendwie, oder eben auch gerade nicht Parallele. So.
Ja.
Genau.
Hm. Okay. Wie bist du denn, mit welchen Erwartungen bist du denn jetzt in die neue Saison gegangen? Also sag mal, Liga, Pokal, und man muss ja bei euch dann immer natürlich auch die Champions League erwähnen, die ja in der ihr ja schon seit Jahren konstant mitspielt. Also wie bist du so in die Saison gegangen mit Marco Rose und mit der neuen Saison?
Also ich würde tatsächlich sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie es den Verantwortlichen meines Vereins geht, aber ich beginne eigentlich seit Jahren jetzt, also ich glaube seit fast 10 Jahren, würde ich mal sagen, jede Saison, wenn ich das erste Spiel sehe, vielleicht Ligapokal oder sowas noch nicht oder so Testspiele, aber so ganz, also ich denke, boah, super. Und dann fest davon überzeugt bin, erstmal, wir werden Meister. Also so gehe ich jede Saison eigentlich an. Und ich glaube, dass auch, wenn es jetzt mit guten Spielen startet oder irgendwas Positives sehe ich dann ja auch eigentlich immer, vielleicht auch tolle Verpflichtungen oder das Gefühl mit jetzt mit dem Trainer und so, genau. Bin eigentlich immer total optimistisch zu Beginn der Saison und töne auch dann groß rum. Diesmal klappt's. Mhm. Also so auch jetzt wieder.
Okay, also und wie ist dein Gefühl? Also Stand jetzt, 16.01. hat sich bestätigt oder ist das sozusagen unterperformt oder überperformt das Ganze aus deiner Ansicht?
Ja, ich würde sagen, es ist, also, ja, naja, vielleicht werden wir doch wieder nur Zweiter, würde ich sagen. Jetzt ist es eher so. Und bei der Champions League, ich meine, das muss ich sagen, Champions League finde ich auch nochmal ein bisschen was anderes als die Liga für die Saison jetzt. Also Champions League finde ich tatsächlich ziemlich enttäuschend da in der Gruppenphase. Also wir sind in der Gruppenphase ausgeschieden, spielen, oder nicht, also Dritte geworden, das heißt, spielen jetzt Europa League.
Genau, ich spiele gegen Glasgow Rangers im Mitte.
Ja, genau.
Also das ist dann die erste Runde, also noch die vor dem Achtelfinale.
Ja, genau, dann gibt es noch so eine Quali-Runde. Ne?
Ja, also siehst du nur noch durch? Ich sehe da nicht mehr durch bei diesen ganzen
Dingern.
Nein, kann man. Okay, gut.
Und also das finde ich schon ziemlich enttäuschend, also auch mit so einem, also auch die Art irgendwie so zweimal gegen Ajax untergegangen und wo, also ich finde jetzt, man kann gegen Ajax verlieren, ein zweites Spiel war auch so okay, war nochmal anders, beim ersten Spiel hatte ich das Gefühl, ey ja, sorry Leute, ist halt Ajax, ist jetzt auch nicht irgendwer, die sind einfach, die schaffen es immer wieder, jedes Jahr eine echt gute Mannschaft irgendwie dahin zu stellen, das fand ich enttäuschend. Der Liga, ja, ist irgendwie zu erwarten und gleichzeitig ärgert es mich auch. Also es ärgert mich dann eher die, ich finde, man kann gegen Bayern verlieren, vielleicht jetzt nicht unbedingt so, aber man muss halt nicht gegen Hertha, Augsburg und ich weiß nicht wen noch, Bochum. Das sind halt die Spiele, die dann ärgerlich sind.
Ja, genau. Das habe ich auch wahrgenommen. Also das wäre auch meine nächste Frage. Also du hast gerade gesagt, ihr habt gegen Bochum unentschieden gespielt im Dezember. Ihr habt dann noch kurz vor Weihnachten bei Hertha 3-2 verloren. Ihr habt Anfang Dezember gegen Bayern zu Hause gespielt. Und wenn überhaupt was geht in der Liga, dann ist das, glaube ich, aus diesen Duellen resultierend. Zumal ihr da auch gleich auf wart, sozusagen von den Punkten her. Und habe das dann 2-3 verloren. Ich glaube, die Rahmenbedingungen kennt eigentlich jeder, der hier zuhört. Da gab es halt auch viele Diskussionen um die Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Ich habe das so empfunden, dass wenn du so ein Spiel verlierst, auch so unglücklich, das kann dir schon das Genick brechen. Und das hat man dann auch gesehen in den Folgespielen. Würdest du das auch sehen, dass das so schon vielleicht sogar diese ganze Saison entschieden hat, dieses Spiel?
Ja, ich hoffe nicht. Also letzteres hoffe ich nicht. Aber den Eindruck teile ich und ich glaube, das ist halt so ganz, das ist, finde ich, extrem ärgerlich und das ist eben auch so ein Thema, also was sich jetzt auch so durchzieht bei Borussia seit einigen Jahren, also dass so alles irgendwie an diesen Spielen gegen Bayern, oder das sieht so aus, als wären die so der Dreh- und Angelpunkt. Und gleichzeitig eben, wenn man so ein bisschen, jetzt waren wir eben einen Punkt hinten, also das heißt, hätten wir es gewonnen, wären wir vorne gewesen und es wären aber halt auch nur 3 Punkte. Also es ist ja nicht so, dass du gegen Bayern andere 3 Punkte kriegst oder doppelt so viele. Und gleichzeitig bin ich total leid, ständig über diese Mentalitätsfragen nachzudenken oder die Spieler darüber Auskunft, dass die darüber Auskunft geben müssen, weil das ist halt auch so, man denkt ja mal, es ist ja auch nicht der Doppelpass und ich will das alles irgendwie, dieses Charakterzeug, ich will es alles nicht mehr hören und wissen und gleichzeitig scheint es doch eine Rolle zu spielen. So.
Also das ist auch meine Wahrnehmung von außen, wenn ich mir die Aufstellung ansehe, das ist keine Frage, das sind alles super Fußballer, alle haben ihre Berechtigung. Die Frage ist auch, aber natürlich trotzdem, ist das von der Chemie so zusammengestellt, dass es auch wirklich eine erfolgreiche Mannschaft sein kann? Das würde ich vielleicht nicht immer so bejahen bei der ganzen Geschichte.
Also ich glaube, dass die Schwierigkeit ist bei Borussia jetzt auch seit ein paar Jahren, also wir haben ja so ein bisschen so eine Politik, also die auch Transfer und aber letztlich auch im Grunde eine Wirtschaftspolitik darin, auch junge Spieler, also sehr junge, sehr talentierte Spieler zu holen, dafür auch vielleicht auch mehr Geld auszugeben, als das andere können, die spielen zu lassen, aufzubauen und für viel Geld zu verkaufen.
Ja.
Und das, zwischendurch mit ihnen auch Spiele zu gewinnen.
So. Das sieht man halt auch an den Zugängen der letzten Jahre. Also wenn man jetzt auch mal sieht, zum Beispiel, ich glaube, Kamara kam von Paris Saint-Germain. Der ist ja noch sehr jung, glaube ich, ne?
Genau, also ja.
Genau, und auch so ein Malen, in so einem Moukoko ist natürlich das beste Beispiel, der schon sehr jung geholt worden ist. Hat ja eine St. Pauli-Vergangenheit und dann in der Jugend alles in Grund und Boden quasi geschossen hat bei euch, ne?
Das ist jetzt noch so Zukunft. Ich meine, aktuell ist es eben, also Sancho natürlich jetzt, der irgendwie, der ist von Manchester City gekommen, der hat da halt nicht gespielt. Ne? Und bei Borussia spielen sie halt, also auch Bellingham. Ich meine, jetzt sieht man den und denkt, ey, ja, natürlich spielt der, aber das...
Also. Ja. Das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Man sagt zwar immer, ja, Dortmund gibt so und so viel für neue Spieler aus, aber ihr habt die auch fast jedes Jahr eine positive Transferbilanz. Also ihr verkauft Spieler teurer, als ihr wiederum ausgebt. Und das ist ja auch eine große Kunst, glaube ich. Vor allen Dingen in den Sphären, wo ihr seid. Wenn ihr 180 Millionen einnimmt und 120 ausgibt, das ist halt ein Plus von 60 Millionen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so in die Richtung geht das ja schon bei euch.
Ja, genau. Also klar, Jude Bellingham wird auch nicht für 20 Millionen gehen, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ich glaube, so viel hat Aston Villa bekommen.
Ja, nee, kann man schon sagen. Also ja, ihr veredelt die Spieler so. Also das.
Ja, also genau. Ich finde das auch, also und ich würde auch sagen, jetzt immer bei Bellingham zu bleiben, die werden ja auch besser. Also auch Sancho ist besser geworden. Ich meine, auch Erling Haaland ist bei Borussia besser geworden. Aber das Problem, es gibt dann halt diese anderen Spiele, also die man holt, die man nicht holt, um sie aufzubauen, sondern damit sie halt kommen und sofort die Mannschaft besser machen. Also Beispiel Julian Brandt oder
Hazard solche, oder so zum Beispiel,
der schon Thorgan Hazard
performt hat, ne? Genau.
Oder auch Nico Schulz, Außenverteidiger, war der in Hoffenheim, glaube ich.
Hoffenheim, vorher. Und der dann so desolat bei euch eingestiegen ist im ersten
Jahr. Ja,
fand ich so, also.
Genau,
und das ist ja nicht. Immer ein Problem, glaube ich, mit Linksverteidigern in Deutschland oder generell im Profifußball in Europa. Und da gibt es mal einen, der war bei Hoffenheim super und dann kommt er zu euch und kriegt nichts mehr auf die Kette. So habe ich das wahrgenommen irgendwie.
Ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, eher so das Problem. Ich meine, Linksverteidiger, Borussia Dortmund, einer meiner absoluten All-Time-Favorites, DD, der halt bei Borussia noch, ich meine, gut, da hat er gar nicht mehr gespielt in der Meistersaison oder fast nicht mehr. Und dann, weil dann halt Marcel Schmelzer irgendwie sozusagen ihn verdrängt hat. Also eigentlich haben wir genau auf der Position halt auch so eine gute Geschichte. Aber eben genau diese Spieler, die eigentlich als fertige Spieler so oder eben kommen und dann aber schon irgendwie so, also jetzt Julian Brandt hat, würde ich jetzt sagen, hat in dieser Saison auch, hat sich auf jeden Fall auch nochmal verbessert wieder.
Aber total, ne? Also finde ich so. Also jetzt auch gut nochmal zu sehen am Freitag gegen Freiburg, wenn es auch nur Standards sind in dem Spiel, aber immerhin zwei Vorlagen gemacht auf dem Je. Also, und der scored halt ja regelmäßig mittlerweile, finde ich.
Genau, das ist so, aber irgendwie würde ich jetzt zumindest sagen, ich traue dem Frieden oder der Konstanz dann, oder die ist auch dann keine. Also hat ja auch gegen gegen Hertha, glaube ich, hat er, glaube ich, sogar das, da haben wir ja simpel in Führung, das 1-0 gemacht, wo ich so dachte, es wird jetzt heute, wird das heute ein guter Brandabend, guter
Brandtag. Dann hatte er zwei Schnitzer.
Ja, genau, und dann so, nee, doch nicht.
Ich weiß das übrigens so gut, weil ich in verschiedenen Kicker-Manager-Spielen mitmache und Brand einer meiner favorisierten Spiele ist.
Ah ja, okay.
Genau. Ja, kommen wir doch mal zum Dienstag hin. Also wenn wir mal so uns die Marktwerte angucken, glaube, darüber müssen wir nicht viel reden. Da stehen bei euch irgendwie 580 Millionen, bei uns stehen 25 Millionen. Ich glaube, die Sache ist relativ klar, wie die ausgeht. Ist das so klar für dich?
Ich finde das ganz schwierig zu sagen. Ich meine, normalerweise würde ich sagen, es muss eigentlich klar sein. Mhm. Also ich finde das, also selbst jetzt, klar, ist jetzt auch nicht Drittligist, der hat ein sehr, sehr guter Zweitligist. Seid ihr noch Tabellenführer?
Nee, nee, die haben gestern 2-2 gegen Karlsruhe gespielt. Okay. Also wir gehen in Erster in dieses
Spiel. Ja, genau. Also so, das ist natürlich jetzt auch klar, es ist nicht so ein Duell aus der ersten, zweiten Runde, aber trotzdem müssen wir das gewinnen. So.
Ja.
Und also ich muss bei dem Spiel, ich habe es vor dem Spiel nochmal an eine Partie im Pokal gegen Kickers Offenbach vor, ich weiß nicht wann, vielen Jahren gedacht. Ich weiß auch gar nicht, welche Runde das war. Es war nicht die erste, auch zweite oder dritte Runde wahrscheinlich. Da haben wir im Elfmeterschießen verloren. Das war in Offenbach auch.
Okay.
Das war sehr, und da habe ich ein bisschen Angst vor. Also eigentlich finde ich, müsste das gewinnen und auch irgendwie beherrschen, so, aber ja. Und wir sind halt schon eine Wundertüte auch noch weiterhin.
Ja. So. Ja, leider ist es ja nun wirklich nur vor 2000 Menschen, wenn die dann überhaupt kommen. Also gestern gegen Aue hätten ja auch 2000 Menschen da sein sollen, waren nur 1700 und ein paar mehr. Ich hätte jetzt mindestens gedacht, das könnte vielleicht, auch wenn es nur knapp 2000 sind, ein Faktor sein gegen Dortmund. Nach meiner Erfahrung gestern wird es das wahrscheinlich nicht sein. Also da sind Menschen und so, aber da gibt es dann natürlich, vom Support her ist das natürlich gar nichts. Das ist einfach, dass Menschen da sind, glaube ich. Und vielleicht, wenn es knapp wird, vielleicht, dass dann doch so ein kleiner Ruhr entsteht oder so, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber ja, schade. Ich glaube, wenn wir da wirklich ein volles Haus hätten, dann wäre da viel drin. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass einer unserer besten Spieler leider gerade beim Afrika-Cup ist. Ich meine, gut, ihr habt irgendwie 16 Nationalspieler, ihr habt, weiß nicht, ständig sowas. Für uns ist es halt nicht ganz so normal. Wir haben mittlerweile 5 generell, das ist schon viel für uns. Und jetzt halt, wie gesagt, da unser zentraler Mittelfeldspieler Chiré ist halt gar nicht da. Das hat man auch sehr gemerkt im Spiel gegen Aue, wie ich finde. Und insofern bin ich da auch eher verhalten. Ich kann mir vorstellen wahrscheinlich, dass da ein bisschen rotiert wird bei euch, weil ich glaube, was ihr auf der Bank habt, das sollte immer noch ausreichen, glaube ich, auch gegen uns zu gewinnen vermutlich. Und wie gesagt, ihr seid noch in der Europa League und habt auch eine englische Woche. Das bietet sich eigentlich an, da mal ein bisschen durchzurotieren wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich hoffe ehrlich gesagt eigentlich nicht, also es ist natürlich immer Erschöpfung ist so oder Kräfte sparen, aber gleichzeitig ist unsere Mannschaft ist auch wirklich nicht eingespielt. Also ich weiß es jetzt wirklich nicht auswendig. Ich würde bezweifeln, dass wir zweimal vielleicht haben wir jetzt gegen Frankfurt und Freiburg mit derselben Anfangsformation gespielt. Das kann sogar sein, aber dann war das wahrscheinlich das erste Mal in der Saison.
Ja, ihr seid sogar auf dem 4-3-3 meines Erachtens gewechselt jetzt in den letzten beiden Spielen. Das hat euch auch so erfolgreich gemacht, wie ich finde. So, das passt ganz gut. Und in Frankfurt war es ja noch super knapp. Da habt ihr 0-2 zurückgelegen. Haben ja nicht mehr viele irgendwas drauf gegeben, dass ihr das noch dreht. Habt ihr aber. Und jetzt gegen Freiburg war das schon, die ja eine sehr gute Defensive haben, Freiburg, war das schon sehr, sehr klar, dieser 5-1-Sieg. Also es scheint ein System für euch zu sein. Ne?
Naja, eigentlich haben wir dann ja eher wieder, also ich glaube, das wechselt halt dann eher immer so. Also wir haben, also 4-3-3 ist ja das, was Rose auch, glaube ich, gerne spielen möchte. Und aber irgendwie fehlt da vorne außen, das ist halt so ein bisschen schwierig. Also Reus will eigentlich lieber in der Mitte spielen.
Ja.
Und spielt dann auch oft irgendwie dann im Verlauf auch mehr zentral. Und richtige Außenspieler, also wir haben Hazard, das ist, würde ich sagen, der ist noch ein
ja,
richtiger Außenspieler.
Aber nicht konstant gespielt, letzten 2-3
genau.
Jahre, auch viel verletzt halt immer und so. Ne?
Also, genau, der ist ja dann wieder reingekommen. Vielleicht spielt der von Anfang an, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Und ansonsten weiß ich gar nicht, ich glaube Meunier, der irgendwie unser
der ist ja neuer Rechtsverteidiger,
Wunderstürmer,
der das,
genau.
Wollte ich gerade sagen, der das relativ offensiv ja quasi, okay, das waren ja zwei Standards gewesen gegen Freiburg. Der auf jeden Fall mit nach vorne kommt, wenn es Ecken gibt, kann man ja schon
genau,
mal sagen.
Genau, der halt irgendwie sich auch sehr verbessert hat in dieser Saison. Der ist zur letzten Saison neu gekommen und war eher so, dass man denkt, okay, kann die Flanke, kommt die irgendwann auch mal an so und der jetzt auch mehrere Assists hat und jetzt eben diese beiden Tore nach Standards. Der hat sich aber jetzt, glaube ich, irgendwie, der ist ausgewechselt worden, so ein bisschen Knöchelverletzung. Also insofern Rotation oder halt eher so ein, weiß ich nicht, Can hat sich auch verletzt, dafür ist Akanji wieder fit, aber also ich glaube, ich bin gespannt. Ich finde das jetzt auch nicht so, ich glaube nicht, dass es so ein wir rotieren, um Leute zu schonen.
Ja.
Ich glaube, da sind wir auch noch nicht.
Ja, also das war jetzt auch natürlich, also was heißt natürlich, bei uns ist das so, bei uns ist gelernt, Timo Schulz hat das ganz oft verargumentiert, warum wir ausschließlich in einem 4-4-2 spielen, erstmal offiziell. Das kann sich natürlich während eines Spiels ein bisschen verschieben, aber das ist erstmal die Ansage. Natürlich, ihr als großer Erstligist habt wahrscheinlich mehr als ein festes Spielsystem, auf das ihr wahrscheinlich direkt eingehen könnt. Insofern ist dieses 4-3-3, wie du ja auch sagst, wahrscheinlich gar nicht festgelegt für Dienstag. Ne? Ja, was denkst du denn, wie es ausgeht? Also, ich will jetzt meinen Tipp abbringen für Dienstag.
Ja, du möchtest mir einen Tipp abbringen. Ich sag mal, wir gewinnen 3-1.
Wir gewinnen 3-1. Ja, also ich bin da, ja, musste leider in die gleiche Kerbe schlagen, auch nach dem Spiel am gestrigen Tage gegen Aue. Ich würde sagen 0-3, also das Wiederholungsergebnis von 2014, da haben wir uns zuletzt gesehen, auch im Pokal in der zweiten Runde. Warst du da im Stadion zufällig?
Nee. Boah, das ist ja krass. Das habe ich jetzt daran, kann mich überhaupt. Ich hätte jetzt gedacht, dass letztes, also ich war gegen, es gab so ein Testspiel gegen St. Pauli, da war ich im Stadion, es war irgendwann, also halt Testspiel im Sommer halt.
Mhm.
Und dann kann ich mich nur an das Ligaspiel, das muss, als ihr halt in der Bundesliga wart.
2010, 2011
irgendwie. Ja, genau, das war auch, auch im August, September oder so gewesen sein.
Ja, nee, es gab 2014, also wie gesagt, im Oktober 2014, zweite Runde, Heimspiel. Ich war auch im Stadion, logischerweise, weil ich immer da bin. 0-3. Ich erinnere mich, Reus hat auf jeden Fall, Immobile hat das Tor gemacht, das 0 in der ersten Halbzeit. Dann kurz vor der Pause musste ich Reus und dann nochmal Kagawa hat nochmal ein Tor geschossen.
Boah, das ist ja total krass. Wann war das denn, zweite Runde? Das ist irgendwie immer, was auch immer, Oktober oder sowas.
Ja. Es war wieder unsere obligatorische zweite Runde. Wir haben ja immer dieses, entweder erste Runde oder zweite Runde, also immer abwechselnd,
genau.
Dass wir jetzt ins Achtelfinale kommen. Klingt eigentlich danach, als wenn wir noch weiterkommen würden, weil wir müssen ja, wenn du einen Pokal holen willst, musst du ja mal einen großen ausschalten. Ne? Und ihr seid ja eigentlich der Größte mittlerweile drin im Pokal. Bayern ist ja auch schon raus.
Genau, ja, das stimmt. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen.
Okay, ja, also wie gesagt, also ich bin jetzt sehr defensiv mit dem Tipp, aber natürlich intern für mich sage ich, naja, wenn man den Pokal holen will, muss man auch mal einen großen wegräumen. Das sollten wir dann mal machen am Dienstag. Zumal, glaube ich, die Erwartungshaltung sehr gering ist nach dem Aue-Spiel gestern, was wirklich nicht sehr gut war. Spricht das eigentlich vielleicht sogar dafür, dass das Dienstag ganz gut laufen könnte, glaube ich. Mal gucken.
Ja, und unsere Inkonstanz spricht natürlich auch immer ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige war, die nach dem Freiburg-Spiel, nach dem, ey, super, tolles Spiel, großartig, und dann gedacht habe, und jetzt Pokal aus.
Ja, so. Ja, genau. Eigentlich seid ihr jetzt ja schon mal satt nach 6 Punkten in Folge und 5-1 gegen Freiburg. Ne? Also wie gesagt, beste Defensive in der Liga. Also da könnt ihr ja eigentlich nur mit einem falschen Verständnis ins Spiel gehen, hoffe ich mal.
Ja.
Gut, wir werden das erleben. Du wirst, also wie gesagt, ich war gestern im Stadion. Ich überlege mir, also ich werde wahrscheinlich nicht ins Stadion gehen Dienstagabend, auch wenn ich morgen eine Karte kriegen sollte. Ich fand es echt nicht so toll. Also jetzt, das lag nicht am Spielgeschehen. Ich war nicht auf meiner Tribüne um mich herum. Also ich war alleine, weil mir war es wichtig, mir schnell eine Karte zu klicken, damit ich drin bin. Aber um mich herum wirklich fast, also das habe ich echt schwer ertragen irgendwie so. Deswegen, also mir hat meine Bezugsgruppe sehr gefehlt. Mm. Und wenn man dann so Fremde hat, merkt man erstmal, wie viel auch fachliches Unwissen, finde ich, oftmals da ist. Man möge mir das verzeihen. Aber also ich hatte einen neben mir, der war cool drauf. Der Rest hinter mir war einer, der hat die ganze Zeit nur gebrüllt laut und hatte echt null Ahnung in meinen Augen. Und da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt gestern. Insofern glaube ich sogar, werde ich nicht dieses Spiel wahrnehmen. Also wir werden das beide am Fernseher gucken wahrscheinlich. Ne?
Genau, ich werde auch, also wir hatten, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die, also ich bin auch Vereinsmitglied und der Verein hatte nochmal so eine Mail verschickt mit eventuell gibt es Gäste-Tickets.
Okay. Nee, wir aber, nicht das ist genau. Aber durch meines Erachtens, glaube
genau,
ich.
Genau, und da war, und dann habe ich auch überlegt, soll ich mich irgendwie registrieren, dass man so zumindest die Option hat. Hab dann aber auch für mich gemerkt, also abgesehen, dass es jetzt so zeitlich bei mir jetzt auch irgendwie ein bisschen eng ist wegen Arbeit, aber ich bin auch noch nicht so weit. Also.
Ja, du warst auch gar nicht seit quasi Pandemiebeginn im Stadion,
hattest du mir mal erzählt, also nicht beim Profifußball.
Ja, okay. Ich
war halt bei Kleinen. Ja. Also eben auf Plätzen und nicht in Stadien.
Ja. Ich war einmal auf einem Plätzchen sozusagen, aber immer versucht, bei St. Pauli, immer wenn es ging, war ich auch, also ich war auch eigentlich immer im Stadion, wenn es ging, war ich auch immer da eigentlich. Also ich bin da ganz gut mit diesem Kartenklicken irgendwie. Also wenn man jetzt nicht unbedingt speziell mit jemandem irgendwie, den man nebenan haben will, einfach so schnell eine Karte klickt. Aber da habe ich gesehen gestern, das ist eigentlich auch blöd. Also man sollte eigentlich immer jemanden dabei haben, den man auch kennt, damit man sich wohlfühlt.
Ja, wahrscheinlich. Und ich finde es auch, also ich bin da jetzt gar nicht, das ist jetzt eher so ein, ich finde, es ist okay, jetzt irgendwie auch draußen und wenn man so Einlass so ein bisschen guckt, wie man sich verhält und ein bisschen Rücksicht nehmen.
Ja, aber das lief gestern gut, fand ich bei uns. Also das ist wirklich, alle sehr entspannt, auch die Ordner und also und die OrdnerInnen so. Also das fand ich schon, das war schon alles ziemlich okay. Ja, gut, dann schauen wir das Spiel Dienstagabend. Du von deinem Fernseher, ich von meinem Fernseher und wir sprechen Mittwochabend über das Spiel.
Das tun wir, genau. Okay. Spannend. Ich freue mich. Ja. Jetzt noch.
Ja. Sehr gut, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit, Nicole. Bleib nochmal kurz drin, ich mache nochmal kurz die Abmoderation und dann sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. Genau. Ja, wie gesagt, den Hörern wünsche ich schon mal erstmal einen schönen Wochenbeginn. Bleibt gesund und dann ja viel Spaß am Dienstag bei dem Spiel. Vielleicht sind ein paar von euch im Stadion, die meisten werden es vom TV verfolgen. Insofern bis Mittwoch. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.